Okay, dann herzlich willkommen zu den JugendHack Lightning Talks heute hier auf dem Kongress. Auch nochmal hallo an alle Live-Zuschauer und an alle, die sich das als Aufzeichnung angucken. Wir werden uns jetzt 5 Lightning Talks anhören von verschiedenen Jugendlichen und anfangen wird Max. Immer gebe ich an dich, Max.
Also bei mir geht's los mit Android und Google. Und Android hat ja das Problem, dass es auf dem Papier erstmal Open Source ist, aber dass man ja, wenn man sich ein Handy kauft, da immer Apps drauf sind, die nicht Open Source sind. Wenn man sich zum Beispiel mal das Samsung Galaxy S9 anguckt, da sind 58 Apps vorinstalliert, 12 davon von Google, aber keine einzige ist Open Source. Und das hat eigentlich mit Open Source relativ wenig zu tun, finde ich. Abhilfe schafft da Lineage OS. Das ist eine Custom ROM, also die flasht man sich auf sein Handy drauf. Die ist komplett Open Source, gibt es für sehr viele Geräte mittlerweile und hat auch schon einige nützliche Privatsphäre-Tools on board. Man sollte allerdings beachten, dass wenn man sich sowas installiert, alle Daten erstmal verloren gehen und dazu gehören auch alle Apps. Also wenn man sich jetzt gerade sein neues Samsung mit Bixby gekauft hat und unbedingt Bixby benutzen will, dann kann man das danach leider nicht mehr tun. Google ist ja nicht nur lokal auf dem Telefon vertreten, sondern die kleben ja auch die Nutzer mit den ganzen Online-Tools fest. Zum Beispiel mit dem Kalender, Google Drive, Google Docs und alles, was dazugehört. Dagegen gibt es Nextcloud, das ist auch wieder komplett Open Source, hostet man selber. Es gibt aber auch einige andere private Anbieter, wo man teilweise sogar kostenlos sich einen Account einfach erstellen kann. Und die synchronisiert dann Dateien, Kalender, Kontakte, ähnlich wie eben die Google Services, wie man sie von Android normalerweise kennt auch. Und dank WebDev, CalDAV, CardDAV und so weiter ist Nextcloud auch schon von Haus aus kompatibel mit sehr vielen Geräten, Apps und was man alles schon kennt. Der Umstieg ist dank DSGVO auch relativ einfach. Man kann über den Google Takeout Service seine ganzen Daten mitnehmen und die dann in die Nextcloud importieren. Jetzt fehlt allerdings natürlich der Google Play Store und darüber hat man ja vorher seine Apps bekommen. Als Alternativstore gibt es F-Droid. Das F steht für FOSS, also für komplett Open Source Apps, die auch kostenlos sind. Allerdings kann es schon mal vorkommen, dass es nicht für jede App eine Alternative im F-Droid Store gibt. Deswegen gibt es im F-Droid Store als Download den Yelp Store oder den Aurora Store. Und das sind einfach nur Apps, die auf den Google Play Store zugreifen, aber halt nicht die proprietären Dienste von Google benutzen. Wobei man natürlich die Apps von F-Droid bevorzugen sollte, weil man da natürlich den Quelltext hat. Generell stellt man schnell fest, dass je mehr Daten einem selbst gehören, desto mehr Apps es dafür auch schon gibt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel meine Kalenderdaten sehen will, gibt es dafür sehr viele Kalender-Apps. Aber wie man jetzt hier sieht, gibt es für diese ganzen Apps sehr viele Alternativen. Habe ich nachher auch nochmal verlinkt. Als kleinen Lifehack, wenn man jetzt zum Beispiel so ein kleines Tool nicht findet, kann man auch Apps relativ einfach privatisieren, indem man denen einfach den Netzwerkzugang verbietet. Und bei Gboard wäre es jetzt so, dass der sich per Benachrichtigung beschwert, dass es keine Google Services gibt. Aber man kann dann ja auch einfach die Benachrichtigungen abschalten und dann funktioniert das alles. Bei Diensten, wo die Daten nicht einem selber gehören, wie jetzt zum Beispiel hier der DB-Navigator oder Reddit, wird es ein bisschen schwieriger. Allerdings gibt es da trotzdem noch einige gute Apps, wie jetzt zum Beispiel hier Slide for Reddit. Da finde ich persönlich das sogar besser als das Original. Allerdings gibt es auch sehr viele Apps, die das nicht so gut hinkriegen. YouTube ist ein sehr gutes Beispiel. Da gibt es zwei Apps. Beide sind nicht so wirklich der Brüller. Und es gibt auch mindestens noch mehr Apps, die ist einfach, da gibt es kein Pendant dazu. Zum Beispiel WhatsApp, klar, es gibt Open Source Messenger, aber jetzt, wenn ich per WhatsApp schreiben will, muss ich den Original WhatsApp Messenger verwenden. Natürlich könnte ich jetzt sagen, ja, das ist alles schlecht, aber wir können natürlich alle programmieren und sind in der FOSS-Gemeinde, deswegen können wir dann natürlich alle dazu beitragen, die Situation besser zu machen. Als Fazit würde ich einfach sagen, das ist relativ einfach umzusetzen. Man hat keine Einschnitte eigentlich in die Usability, wenn man sich so ein bisschen dran gewöhnt. Und das App-Angebot ist eigentlich auch relativ zufriedenstellend. Und man bekommt auch direkt einen Einstieg in die Modding-Szene. Also wenn einem etwas nicht gefällt, kann man es einfach selber besser machen. bald werde ich auch noch unter dem Link hier genauere Anleitungen posten, wie das Ganze im Detail funktioniert. Also wenn ihr die erhalten wolltet, könnt ihr mir gerne auf Twitter folgen. Aber soweit war es erstmal von mir. Ja, gerne.
Okay, also das war dann jetzt Max, aber wir haben noch ein bisschen Zeit, da noch vor dem Zeitplan liegt. Gibt es vielleicht irgendwelche Fragen an Max?
Wie lange hast du es schon durchgehalten, mit freien Software zu leben, und wie haben deine Freunde reagiert?
Also meine Freunde haben davon eigentlich erstmal relativ wenig mitbekommen, weil man kann das ja auch so schrittweise machen. WhatsApp zum Beispiel habe ich immer noch, weil es geht ja erstmal nicht anders. Aber so der Umstieg war eigentlich dank Nextcloud und so relativ schmerzlos. Also, und ich mache es jetzt bestimmt schon seit 6 Monaten oder so.
Hat sonst noch irgendwer Fragen? Dann war es das etwa für Max. Vielleicht nochmal ein großer Applaus für Max. So als nächstes ist dann Abraham mit Android irgendwas. Ich habe gerade den Titel vergessen. Er wird euch gleich mehr erzählen.
Okay, ich würde euch gerne etwas über App-Entwicklung erzählen, und zwar welche Ansätze es möglich gibt, weil es gibt wirklich viele und ich als App-Entwickler weiß nicht genau, welche die richtige für mich wäre. Und ein App zu bilden, zu entwickeln, ist wirklich wichtig für alle Unternehmen, weil man will den Nutzer überall erreichen und nicht nur an dem Rechner. Also ich würde erstmal erklären, was ein Native App ist und was ein Nicht-Native App ist, und dann andere Ansätze würde ich euch auch vorstellen. Erstmal Native Apps, sehr bekanntes Beispiel Android, was man mit Android Studio entwickelt, die von Google selbst freigestellt ist, und dann gibt es noch für Apple die iOS-Entwicklung mit Xcode. Und beide, wenn man das programmiert, dann programmiert man das nur für diese Plattform und nicht für den zweiten. Und das ist das Allgemeinproblem dabei. Aber erstmal, wie es funktioniert. Unser Native App hat direkte Eingriff auf die APIs, die in unser Handy sind, WLAN, Mikrofon, Speaker, Kamera und GPS, Storage und andere Sachen. Und das ist sehr notwendig, um alle möglichen Features in unserer App zu bauen. Und ja, ein Native App kann man in ein binäre Image packen. Das heißt, die ganze App wird in ein Package verschlüsselt sozusagen. Und das kann ich dann an die Store schicken, an Google Play oder an die App Store. Und das heißt, jeder Nutzer oder zukünftige mögliche Nutzer, der Zugang zu dieser App Store hat, kann mein App erreichen. Diese Native App ist direkt ausrufbar, weil es an dem Handy selbst gespeichert ist. Das heißt, es gibt keine Verzögerung, es wird gleich gestartet. Und ja, wie gesagt, alle Systeme API sind direkt abrufbar. Es gibt jedoch Nachteile. Und zwar, es ist sehr zeit- und geldaufwendig. Wenn ich eine Idee habe selbst, dann brauche ich zweimal dasselbe zu entwickeln, und es gibt keinen Weg, dass man die einen Android-App zu einem iOS-App zu verändern oder andersrum. Das geht leider nicht. Dafür braucht man zwei verschiedene Entwicklungsteams und das ist wirklich teuer. Ja, und für mich als Alleinentwickler gar nicht vorstellbar. Ja, es gibt jetzt die Nicht-Native-Apps. Zwei Ansätze habe ich hier, einmal Web-Apps und einmal Hybrid-Apps. Erstmal, was ist ein Nicht-Native-App? Das, also früher kann man das sehr gut mit einer Webseite vorstellen, eine Webseite, die sozusagen mobile-friendly ist. Und das ist durch den Browser auf meinem Handy erreichbar. Ein Beispiel wäre eine Wikipedia-Seite. Die kann man als Nicht-Native-App oder also besser gesagt ein Web-App ja, und in diesem speziellen Fall eine Webseite. Aber heutzutage sind Web-Apps viel mehr entwickelt. Die sind touch-optimiert, die sind dynamisch und ja, manchmal sogar sind viele Features offline verfügbar. Und ja, der Grund ist die sehr große Entwicklung von HTML, jetzt HTML5. Und ein Beispiel wäre Sketch. Ja, wenn man das aufmacht, dann hat man den Eindruck, ich nutze einen ganz normalen App, obwohl ich bin nur an meinem Browser und ich nutze gar keine App. Genau, also alles, was in diesem Web-App geführt wird, durch den Browser kontrolliert. Dieser Browser ist selbst ein Native-App, aber dadurch, dass wir an dem Handy den Zugang nur durch unser Browser haben, dann können wir nicht alle APIs erreichen und damit sind die, ja, die Features von unserer App, was wir entwickeln wollen, relativ begrenzt. Genau, jetzt zusammenfassen, Vorteile einfach zum Programmieren, wenn man schon ein Webentwickler ist, man kennt ja, HTML, CSS, ja, genau, also Webentwicklung, dann braucht man keine neue Sprache zu lernen. Ja, und es ist Cross-Plattform, ich programmiere das auf einmal und dann können alle das erreichen. Und ja, nichts muss runtergeladen werden. Manchmal wird das als Vorteil gesehen, da ich von dem Nutzer nichts erwarte, dass er einen freien Speicher hat oder sowas. Genau, es gibt bestimmt Nachteile. Erstmal kein binärer Image, das heißt, wenn ich einen Web-App mache, dann kann ich das nicht in dem Google Play Store schicken oder App Store. Und er verringert meine Erreichbarkeit von den Nutzern. Und ja, es ist verbindungsabhängig, natürlich, weil es Internet braucht. Genau. Und ja, Serverseite wird jetzt mit den Anfragen umgehen, großteils. Genau. Und die ja, Zugriff auf die APIs ist wirklich begrenzt. Und ja, das ist eine Herausforderung. Genau. Also, welche ist für mich geeignet? Dafür habe ich einen kleinen Vergleich vorbereitet. Genau, Native Apps sind viel schneller. Die haben kompletten Zugriff auf APIs und die können in Stores gelassen werden, aber die sind sehr, also die kosten viel. Wobei Web-Apps sind ein bisschen langsamer, immer noch aber schnell. Ja, aber die haben begrenzten API-Zugriff und ja, keine App-Store-Möglichkeit. Dafür aber eine sehr relativ niedrige Kost, was man theoretisch leisten könnte. Genau, also worauf kommt es an? Welche ist der richtige für mich? Ja, man muss gucken, welche Kosten kann ich leisten, wie viel Zeit ich habe, was ist mein Ziel, welche Nutzer sind mein Zielnutzer sozusagen. Wenn ich Leute zum Beispiel in den USA erreichen möchte, dann ist es sinnvoller, dass ich mit iOS anfange, weil viele dort iPhone haben zum Beispiel. Ja, also es kommt darauf an, welche erwarteten Nutzer ich, also wofür ich programmiere. Genau. Das muss immer im Auge behalten werden. Okay, Es gibt noch einen Ansatz, eigentlich zwei Ansätze, die ich durch diese Vorbereitung entdeckt habe. Also ich lerne immer mehr über App-Entwicklung. Und ja, als erstes, haben wir gesagt, die Hybrid-Apps. Hybrid-App ist ein Native-App mit HTML. Also es ist eine Mischung von die zwei. Und das ist wirklich interessant, weil einige Teile programmiere ich mit HTML und andere mit die Native-Sprache. Und dafür habe ich alle Vorteile von einem Native-App, weil ich einen vollständigen Zugriff auf die APIs habe. Aber habe ich auch einen Web-Teil und dafür muss ich nur einmal programmieren. Also das ist eigentlich, was ein Hybrid-App ist. Beispiel ist die Facebook-App. Viele Teile von die Facebook-App basieren auf HTML, aber andere Teile sind doch native. Das ist die Web-Teil und das ist die Native-Teil und es steht eine sogenannte Brücke, ein Bridge, und durch diese Bridge kann der Web-Teil die APIs nutzen über unsere Native-Portion. Okay, Vorteile. Wie gesagt, alle Vorteile habe ich von einem Native-App und von einem Web-App. Und ich kann auch die Web-Teile verändern, ohne dass ich ein Update verlange. Ich kann die einfach in meinem Server ändern und das würde reichen. Nachteile gibt es aber. Es gibt Teile, die native sind und die sind manchmal groß. Beispielsweise bei einer Augmented Reality App, es gibt beispielsweise eine App, der auf R basiert ist. Es gibt einige Teile, die mit HTML programmiert waren, aber die AR ist nicht dadurch möglich und dafür musste man zwei native AR programmieren und die HTML-Teil war sehr winzig, dass es keinen Sinn mehr machte, eigentlich Hybrid-App zu programmieren. Genau. Der Web-Teil kann manchmal zu Verzögerungen führen. Genau. Andere Möglichkeiten, wie angedeutet, es gibt noch eine und zwar React.js. Das ist auf die React-Sprache basierend, eine Open-Source-Sprache von Facebook entwickelt. Und ja, das hat mich erstaunt, dass Facebook sowas macht. Also Free Source und Facebook passen nicht in einem Satz, aber in diesem Fall schon. Und der Code wird eigentlich in dieser React-Sprache übersetzt, jedoch geschrieben und dann in die jeweilige Sprache übersetzt in Android und in iOS. Also man schreibt eine und bekommt zwei. Prinzipiell ist das wirklich großartig. Also das ist die einzige, es ist nicht die einzige, aber es gibt wirklich, dieser Bereich ist relativ neu, dass man eine App schreibt und dann zwei bekommt. Und dabei hat man alle Vorteile von einem Native App, aber keine hohen Kosten. Und ja, also es bietet sich an, manchmal einmal zu programmieren und dann zwei zu bekommen. Ich finde das toll. Aber hier sind auch Nachteile, die ich nicht in dieser Slide habe. Aber die sind für mich vor allem, dass man kein spezifische Teile des Programmieren, des Entwickeln hat. Zum Beispiel diese Sprache ist, also die Komponente sind relativ primitiv. Man hat einen Button zum Beispiel, einen Knopf oder eine Liste, aber es ist relativ begrenzt im Vergleich zu was Android hat. Und das hat Einfluss auf den Performance meiner App. Also ich kann das programmieren, aber Android bietet mir ein bisschen Recyceln zum Beispiel, dass ich Speicher immer frei habe und so. Sowas würde schwierig sein, in einer Sprache zu schreiben und dann auf zwei zu übersetzen, also iOS und Android. Und ja, also zum Schluss würde ich sagen, es gibt viele Möglichkeiten. Ich selber nutze gerade Android. Ja, aber jeder darf sich was aussuchen. Man muss immer im Auge behalten, was mein Ziel ist, wie viel Zeit ich habe, wie viel Geld und Aufwand ich vergeben möchte. Und ja, dann sollte ein schönes App auskommen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
Jetzt nochmal danke an Abraham. Gibt es vielleicht auch hier nochmal kurz ein paar Blitzfragen?
Anscheinend nicht, dann würde ich sagen, wir machen weiter.
Vielen Dank nochmal an Abram, vielleicht auch nochmal jetzt kurz einen großen Applaus. Und wir machen weiter mit Arduino ohne Arduino von Nonic, wenn ich das hoffentlich richtig ausgesprochen habe. Okay, alles klar, dann gebe ich ab.
Jo, hallo, ich bin der Stefan, ich bin kein Jugendlicher mehr, ich war zweimal beim Jugendhackt Österreich als Mentor dabei. Ich hoffe, das, was ich euch erzählen möchte, ist trotzdem interessant. Arduino ohne Arduino, bau nur den Mikrocontroller ein. An wen richtet sich der Talk hauptsächlich? Hacker und Hackerinnen, die öfter Projekte mit einem Arduino machen. Klar. Und die schon einmal eigene kleine Schaltungen auf Breadboards oder auf Platinen gebaut haben oder das einmal ausprobieren möchten. Okay, worum geht's? Das kennt ihr soweit alle, das ist ein klassischer Arduino, Uno Revision 3. Und der hat einen Mikrocontroller drauf, einen Atmega 328. Das ist das, was hier markiert ist, und das ist eigentlich das Herz von dem Arduino. Also alles rundherum sind Bauteile, die die Benutzung von dem Mikrocontroller ein bisschen einfacher machen, die aber eigentlich nicht unbedingt notwendig sind. Hier ist nochmal der Mikrocontroller alleine. Und ihr kennt diese typische Arduino-Schaltung, wo man einfach nur eine LED an einen GPIO-Port dranhängt und die dann blinken lässt. Und wenn man die nur mit dem Mikrocontroller aufbaut, ohne Arduino, dann schaut die so aus. Ist eigentlich ziemlich einfach. Warum möchte man das machen? Es hat einen ganz einfachen Grund. So ein Arduino kostet 25 bis 30 Euro, je nachdem. Der Mikrocontroller kostet 5 bis 8, wenn der Arduino Bootloader schon drauf ist. Oder 2 bis 3 Euro ohne Bootloader. Das ist also ein Faktor 10 billiger. Und das kann natürlich für die Projekte, die man machen möchte, schon relevant sein. Wie geht das Ganze jetzt? Da gibt es verschiedene Ansätze. Ich zeige euch jetzt einmal den allereinfachsten Weg. Man beginnt das Projekt ganz normal mit seinem Arduino, so wie man das immer macht, programmiert, testet, hängt dort die zusätzlichen Komponenten dran. Dann baut man diesen Mikrocontroller aus dem Arduino aus und baut ihn auf einer eigenen Platine oder zum Testen einmal auf dem Breadboard wieder ein. Und nachher, damit der Arduino dann wieder funktioniert und weiterverwendet werden kann, baut man dort einfach einen neuen Mikrocontroller ein, den man eben um 5 bis 8 Euro kaufen kann. Also ausbauen funktioniert ganz einfach. Man versucht den Mikrocontroller da einfach so ein bisschen herauszuhebeln. Also hier wird eine Kappe von einem Kugelschreiber verwendet. Man kann natürlich auch einen Schraubenzieher verwenden oder eine Pinzette. Das Einzige, worauf man aufpassen muss, ist, dass sich die kleinen Pins nicht verbiegen. Aber selbst wenn, ist es auch nicht schlimm, kann man wieder zurückbiegen. Abbrechen sollten sie halt nicht. Und dann braucht man noch ein paar wenige zusätzliche Bauteile. Einen sogenannten Oszillator mit 16 MHz. Das ist einfach ein Bauteil, das mit einer bestimmten Frequenz schwingt. Das gibt dem Mikrocontroller die Taktfrequenz vor. Das braucht dann auch noch zwei kleine Kondensatoren. Wenn man es sehr genau nehmen will, baut man noch einen Widerstand mit ungefähr 10 Kilo-Ohm ein, um den Reset-Pin auf High-Level zu ziehen. Das ist aber nicht unbedingt notwendig, weil der Arduino hat eh auch einen Pull-Up drinnen. Und dann braucht man noch eine Spannungsquelle. Entweder die klassischen 5 Volt, die man für Arduino, also die der Arduino selbst ja dann aus seiner Eingangsspannung erzeugt. Aber eigentlich kann dieser Mikrocontroller mit einem viel größeren Spannungsbereich umgehen, nämlich 1,8 bis 5,5 Volt. Das heißt, wenn die restliche Schaltung, die man da noch dranhängt, die restlichen Bauteile, nicht auf eine fixe Spannung wie 5 Volt, wenn die nicht eine fixe Spannung wie 5 Volt voraussetzen, dann hat man einen viel größeren Bereich, in dem man hier arbeiten kann und kann zum Beispiel problemlos direkt einen Lithium-Ionen-Akku anhängen, der halt 3,3 Volt liefert, wenn er voll geladen ist und 2,7, wenn er dann langsam leer wird, ohne dass man hier noch irgendwie eine spezielle Spannungsregelung machen muss. Wenn man fix 5 Volt braucht, dann muss man halt noch einen Spannungsregler einbauen. Okay, wie schaut das aus? Hier noch einmal eigentlich die Schaltung, die wir vorher schon gesehen haben auf einem Breadboard, also den Mikrocontroller in der Mitte. Den muss man mit Strom versorgen an 4 Pins insgesamt, zweimal die Versorgungsspannung und zweimal Masse, also Ground. Dann muss man diesen Oszillator irgendwie dranhängen und die zwei Kondensatoren, Kondensatoren, damit er weiß, wie schnell er laufen muss. Und wie gesagt, diesen Pull-Up-Widerstand, wenn man den auch noch haben möchte. Und das wäre es eigentlich, mehr ist es nicht. Um jetzt die restlichen Komponenten, die man vermutlich noch in seiner Schaltung hat, anzuschließen, muss man ein Ding beachten, nämlich die Pins, so wie sie beim Arduino durchnummeriert sind, wie er sie in der Software verwendet, ist nicht identisch mit den Pin-Nummern von dem Mikrocontroller, sondern das ist ein bisschen durchgemischt. Es ist hier sehr klein, aber es gibt die Grafik natürlich im Web. Das heißt, man muss einfach nachschauen, okay, ich verwende den Arduino Pin 0. Das ist beim Mikrocontroller dann halt auf der linken Seite der zweite Pin von oben. Das ist eigentlich die einzige Sache, die man hier einmal bedenken muss. Ja, und dann hat man seine Schaltung, die ursprünglich auf einem Arduino gelaufen ist, auf einem Breadboard oder auf einer Platine ohne Arduino und zu einem Zehntel des Preises. Dann gibt es natürlich noch weitere Möglichkeiten. Also wenn man mal so angefangen hat, man kann sich dann so Schritt für Schritt weiterarbeiten und immer mehr vom Arduino emanzipieren, wenn man so möchte. Man kann zum Beispiel den Mikrocontroller auch nachträglich, nachdem er schon ausgebaut wurde, noch einmal neu programmieren. Dafür kann man wiederum einen Arduino verwenden, nämlich den Arduino, aus dem man vorher den Mikrocontroller schon ausgebaut hat. Muss man einfach nur mit 3 zusätzlichen Kabeln und natürlich mit der Spannungsversorgung noch verkabeln und dann kann ich ganz normal über die Arduino IDE auch meinen Mikrocontroller, der extern ist, programmieren, so wie ich das normalerweise mit dem Arduino mache. Man kann noch einen Schritt weitergehen mit noch ein paar Kabeln mehr, dann kann man auch auf einem Mikrocontroller ohne Bootloader, das waren die, die noch billiger sind, den Arduino Bootloader installieren, um den dann nachher so zu verwenden, wie man eben einen aus dem Arduino ausgebauten Mikrocontroller verwendet. Und wenn man dann noch einen Schritt weitergehen möchte, kann man auch noch diesen 16 MHz Oszillator und die Kondensatoren weglassen, weil der Mikrocontroller einen 8 MHz Oszillator eingebaut hat. Das heißt, wenn man jetzt nicht diese höchste Geschwindigkeit braucht, sondern mit 8 MHz auch zurechtkommt, dann kann man das Ding eigentlich komplett ohne externe Bauteile verwenden. Es ist jetzt wirklich nur noch der Mikrocontroller und die Spannungsversorgung. Und um ihn zu programmieren und in diesen 8 MHz Modus zu versetzen, muss ich halt auch einmal noch den Arduino anschließen und quasi als Programmer zu verwenden. Es gibt dann auch noch dezidierte Programmer, die nennen sich ISP, In-System Programmers. Also man kann da immer noch Schritt für Schritt weitergehen, aber so weit hat man dann schon einmal ein Arduino-Projekt mit Materialkosten von 2 Euro für den Mikrocontroller und weiter nichts. Und den Arduino kann man ja dann zum Prototypen des nächsten Projekts verwenden. Jo, das war's. Weiterführende Links, also vor allem im Arduino-Wiki selber sind diese Sachen sehr, sehr gut beschrieben. Die Slides gibt es in Kürze zum Downloaden. Und über Fragen, Feedback und weiteres freue ich mich auf hier jetzt natürlich gleich und dann auf Twitter, Mastodon oder über alle anderen Kanäle. Danke.
Ja, wir werden dann jetzt direkt kurz mit Fragen weitermachen, weil ich habe schon direkt mehrere Meldungen tatsächlich gesehen. So.
Wie flashe ich meinen eigenen Bootloader auf diesen Arduino drauf? Mhm.
Also mit dieser Verkabelung funktioniert das. Und zwar, das ist jetzt ein Arduino, wo schon auch noch ein eigener Mikrocontroller drin ist. Also das ist jetzt nicht der leere Arduino, ja, sondern da brauchst du zumindest einen Arduino mit Mikrocontroller und einen Mikrocontroller, der ganz leer ist. Und dann kannst du auf den ganz leeren den Bootloader flashen. Und du musst in der Arduino IDE einstellen, dass du, ich glaube, das nennt sich dann Arduino SISP, ja, also einen Arduino als In-System-Programmer verwendest. Und der kann dann einfach so einen leeren Mikrochip flashen.
Aber ich kann nicht irgendwie ohne einen befahrenen Arduino selber meinen Bootloader schreiben.
Du brauchst irgendeinen Programmer, ja? Also entweder eben einen Arduino oder so einen dezidierten, es gibt zum Beispiel den USB Tiny ISP von Adafruit oder so, die können das dann auch. Okay. Ja?
Danke.
So, gab es jetzt noch Fragen? Eben hatte ich noch eine Hand gesehen, die ist anscheinend jetzt da.
Ja, keine wirkliche Frage, vielleicht nur so eine Anmerkung. Wer jetzt noch günstiger unterwegs sein will, der findet in Fernost dann natürlich noch günstigere Preise.
Alles klar, es gibt sogar noch Einkauftipps. Dann würde ich jetzt aber auf jeden Fall nochmal sagen, großes Applaus. Und dann machen wir jetzt auch gleich direkt weiter mit Yannick und Noah hier über Amateurfunk.
Machst du das mit 5 Minuten ein Passwort einzugeben?
Ach nee, das habe ich aus.
So. Also Yannick, das ist ein Kabel.
Ja, also. Hallo. Ja, okay, super. Das ist jetzt, glaube ich, ein kompletter Themenwechsel, noch ein bisschen mehr Hardware hier zum Hobby des Amateurfunks. Ja, also grundsätzlich zu unterscheiden sind auf jeden Fall Funkamateure und Amateurfunker. Das ist ein bisschen wie die Volksfront von Judäa und die Judäische Volksfront. Also falls ihr manchmal von Amateurfunkern hört, das ist das, was man auch unter CB-Funk versteht. Da hat man dann solche Geräte dort, aber die dürfen zum Beispiel nur gekaufte Geräte verwenden, weil sie eben keine Lizenz haben. Dafür gibt es dann auch nur feste Frequenzen. Das sind 80 Kanäle, die man dort nur zur Verfügung hat und geringe Leistung, was auch zu geringen Reichweiten führt. Wir Funkamateure aber haben eine Prüfung abgelegt, also eine Lizenz bei der Bundesnetzagentur. Wir sind auch deutlich besser organisiert. Wir haben also verschiedene Ortsverbände und einen deutschen Amateurradioclub, wo wir uns gegenseitig unterstützen. Wir haben sehr viel Auswahl bei den Frequenzen. Also das geht von Gigahertz-Bereich bis auch 1,7 Megahertz. Und das wird auch deutlich professioneller, der Amateurfunk da.
Ja, die große Frage noch, was macht man als Funkamateur? Also so für uns, für Noah und mich, so der Hauptspaß am Amateurfunk ist, wenn wir selber unsere eigenen Geräte entwickeln und danach damit funken können. Das ist immer so ein tolles Gefühl. Aber es gibt natürlich auch noch andere Leute, die einfach den Amateurfunk nur dazu betreiben, um mit anderen Leuten auf unterschiedlichste Art und Weise kommunizieren zu können, bis hin zu irgendwelchen Sportwettbewerben. Dazu später noch mehr. Ja, nochmal zu den Selbstbau von Geräten. Also nachdem man die Amateurfunklizenz bei der Bundesnetzagentur abgelegt hat, darf man offiziell auch Funkgeräte bauen und die in den zugelassenen Frequenzspektren für den Amateurfunk betreiben. Ja, das ist so das besondere Privileg.
Ja, also hier habe ich noch ein Beispiel mitgebracht. Das ist eine Antenne, die in meinem Garten und noch zwei Nachbargärten hängt. Das ist eigentlich ein 40 Meter langer Draht und ja, man sieht da irgendwo sehr weit hinten ein Ende, das andere Ende passt nicht drauf, weil es leider noch kein 40:1 Bildformat gibt. Und ja, da gibt es dann noch so eine Mitte mit dem Kabel, was zum Funkgerät geht.
Ja, Thema Funkbetrieb. Es gibt so mehr oder weniger zwei Frequenzbereiche, die man grob unterteilen kann. Eine ist die Kurzwelle, die ermöglicht eigentlich weltweiten Funkverkehr, und zum anderen gibt es noch sogar UKW, also die Ultrakurzwelle. Da hat man eine quasi optische Ausbreitung. Dementsprechend reicht das auch nicht sehr weit. Das ist vielleicht wie eure Handys oder irgendwelche ISM-Transceiver. Ja, und wir können dann damit auf unterschiedlichste Weise kommunizieren, sei es ganz altmodisch über Telegrafie, also Morsecode. Sprechfunk ist natürlich auch möglich oder Datenübertragung, wie zum Beispiel hier haben wir so einen alten Funkrufempfänger aus den 90ern umgebaut, und da können wir uns jetzt gegenseitig Nachrichten damit schreiben. Braucht man nicht, macht aber Spaß. Im Notfall ist man natürlich als Funkamateur auch noch in der Lage, mit irgendwelchen Leuten Kontakt aufzunehmen, wenn die Handys nicht mehr gehen, wenn das Festnetz nicht mehr läuft, wenn das Internet nicht mehr geht. Ja, und man kann QSL-Karten austauschen, und dazu kann der Noah, naja, noch was erzählen.
Ja, also auf einer QSL-Karte ist im Prinzip bloß festgehalten, wenn man mit jemandem einen Funkkontakt hatte. Also jeder Funkamateur hat ein Rufzeichen, was ihm also eindeutig zugeordnet ist. Dann schreibt man da noch drauf die Zeit und die Frequenz. Alles sowas, was halt wichtig ist. Genau, und das hier sind zum Beispiel zwei Karten, die ich bekommen habe. Also man schickt die sich wie Postkarten im Prinzip hinterher zu. Einmal aus Katar und einmal von den Falklandinseln. Also da sieht man auch, dass man wirklich weit kommt mit dem Amateurfunk.
Ja, Wettbewerbe. Also man kann sich auch mit Wettbewerben da die Zeit totschlagen. Zum Beispiel in sogenannten Contesten. Da geht es darum, in einer bestimmten Zeit so viel Verbindungen wie möglich mit anderen Ländern zum Beispiel oder verschiedenen Zonen aufzunehmen. Oder man kann halt zum Beispiel Diplome aufsuchen, wie zum Beispiel das DXCC, worum es geht, über 250 Länder zu erreichen. Und darauf bekommt man dann danach ein Stück Papier, kann sich das an die Wand heften und kann sich freuen. Ja.
Ja, auch im sportlichen Bereich sind tatsächlich Funkamateure aktiv, hätte ich nie gedacht. Aber da gibt es einen Sport, der nennt sich Fuchsjagd, das ist ähnlich dem Orientierungslauf. Da sind im Wald hier so orange-weiße Posten versteckt. An jedem ist ein kleines Funkgerät, was einfach nur in einem bestimmten Tag die ganze Zeit sendet. Und dann hat man dort so ein Gerät, das ist auch ein Selbstbau. Und da hat man noch Kopfhörer, und je nachdem, wie man das dreht, wird das Signal lauter oder leiser. Und wo es dann am lautesten oder eben am leisesten ist, dann weiß man, in die Richtung muss man laufen. Und so findet man dann die versteckten Posten dort. Tja, also wenn ihr da auch mitmachen wollt, dann gibt es hier den Deutschen Amateur Radio Club. Da gibt es auf der Website ganz viel Informationen. Ihr könnt auch uns beiden hier einfach mal eine E-Mail schreiben. Aber seid bitte vorsichtig, wenn man Funkamateur wird, dann wird man lebenslang keine Freundin finden.
Ja. Ich glaube, es war's.
So. Noch irgendwelche Fragen? Ach, Menno.
Okay. Was war das abgefahrenste Funkgespräch, was ihr mal geführt habt?
EME. Jo, also vor 2, 3 oder 4 Wochen auch waren wir mit dem Noah im Erzgebirge unterwegs, und da hatten wir die Möglichkeit, mit einem 4-Meter-Spiegel zu funken, und da haben wir dann EME gemacht, das heißt Erdenmond, Erde. Das heißt, man schickt ein Signal über den Mond, in dem Fall war es Telegrafie, und da haben wir mit einer Station aus Polen gefunkt. Das wäre vielleicht Luftlinie, wären das 300 Kilometer gewesen, aber wir sind einmal zum Mond hin, dann ist das Signal wieder zurück und da hört man dann auch seine eigenen Echos und das war eigentlich so das Abgefahrenste, was wir bis jetzt gemacht haben.
Ja, also letztens habe ich mal mit Neuseeland gefunkt, da bin ich in der Schule, hatte ich eine Freistunde, da bin ich schnell zu unserer Funkstation, da hatten wir uns verabredet mit tatsächlich einem Mädchen, was Funkbetrieb macht, was dort in Neuseeland sitzt und ja, konnten tatsächlich eine Verbindung machen.
Alles klar, noch mehr Fragen? Ich habe hier eben irgendwo noch einen Arm gehoben gesehen.
Ja, deckt sich so ein bisschen mit der ersten Frage, aber gibt es vielleicht noch ein Projekt, wo ihr beteiligt wart, wo ihr besonders drauf zurückschaut?
Ja, also tatsächlich, ist auch noch nicht lange her, hatten wir das ISS-Projekt, da konnten wir einmal mit Alexander Gerst funken auf der ISS, haben wir 10 Minuten Zeit bekommen, das war auch recht spannend, weil wir direkt Sichtverbindung brauchten zur ISS. Wir hatten also wirklich nur 10 Minuten Zeit, von die ISS geht auf, bis sie geht unter und dann konnten fast alle Leute von uns mal eine Frage stellen.
So, ich glaube, das waren alle Fragen, außer hier wollte sich doch irgendwo jemand schnell melden. Nee? Dann würde ich sagen, nochmal einen großen Applaus an Noah und Yannick.